Wir werden mit einer neuen Predigtserie ab heute beginnen. Die nächsten Wochen wird es immer darum gehen, Jesus und die Kranken zum Beispiel. Oder Jesus und die Armen. Oder Jesus und die Kinder und so weiter. Das wird die Serie sein. Heute ist der Titel Jesus und die, die dachten, dass er sie kennt. Das ist heute der Titel. Jesus und die, die dachten, dass er sie kennt. Und da gibt es immer wieder diese Bibelverse, wo Menschen völlig erstaunt sind. Weil sie dachten, er müsste sie kennen. Und es stellt sich raus, er kennt sie nicht. Die davon ausgingen, der kennt mich. Und dann hören sie so Sätze wie aus Matthäus 25, Herr, Herr, tu uns auf. Er antwortete ab und sprach, wahrlich, ich sage euch, ich kenne euch nicht. Ich war in Norditalien im Urlaub und wir wollten einen Abstecher nach St. Moritz machen zu den Reichen und Schönen. Das hat uns interessiert. Ist nicht schön übrigens, St. Moritz. Da drin hat es gleich geklingelt. Es ist das Mekka für Leichtathleten und Leichtathletinnen, für Höhentraining. Ich wusste, dort sind sie. Und ich wollte natürlich zu der Tartanbahn gehen, um ein paar Weltstars zu sehen. Vor allem einen wollte ich sehen. Und ich ging dahin, ich war on fire. Ich war aufgeregt. Gesucht, gesucht, keinen gefunden. Schon wieder weggegangen, nochmal umgedreht. Und am Laufstil habe ich ihn erkannt. Er war es. Der eine. Dann gab es keinen Halt mehr für mich. Und dann wurde ich echt zum Angeber. Guck ihn an, den Angeber hier. Das bin ich. Bisschen Stoppuhr, ne? Ja, ich weiß, das sagt euch nicht viel hier, aber ich stehe direkt an der Tartanbahn und Jakob Inge Brixen, der Olympiasieger, Weltmeister, Europameister, trainiert. Und ich gehe zurück und ich stelle mich. Trainermine aufgesetzt, Uhr abgemacht, wurde von allen akzeptiert. Und der Mann im schwarzen T-Shirt und in der blauen Hose, der ist es. Der Stern am Leichtathletikhimmel. Und ich stand da und durfte ihn vorbeirennen sehen. Hab seine Zeiten tatsächlich mitgestoppt. Ich habe mal versucht, eine Nahaufnahme von meinem Gesicht zu machen. Guck mal. Ah. Hier, im schwarzen T-Shirt. Und jetzt nochmal wir. Wir trainiert. Der schwebt, der fliegt. Einzigartig. Das Herz pocht, wenn du da stehst. Und du gehst weg. Und du merkst, ich fange ihn wieder an zu zittern, wenn ich über ihn rede. Und wisst ihr, ich kenne den gut. Ich habe die ganze Doku, die es übrigens von klein auf gibt über ihn. Ich schätze mal, 6 bis 8 Stunden Filmmaterial habe ich alles geguckt. Jedes Rennen gucke ich. Ich weiß, wo er wohnt, wo er herkommt, wirklich, welches Auto er fährt, wie seine Geschwister heißen. Seine kleine Schwester kenne ich. Seinen kleinsten Bruder kenne ich. Ich kenne seinen Trainingsplan und seine Art zu trainieren. Ich habe selber ein bisschen versucht. Und wenn ich da stehe und hingehen würde und sage, Jakob, ich bin's, der Oliver. Dann würde er sagen, schön. Ich kenne dich nicht. Schau, nur weil ich viel weiß über ihn, habe ich keine Beziehung zu ihm. Niente. Ich rede über ihn, aber nicht mit ihm. Und das ist mein einziger Punkt heute. Nicht über Jesus reden, sondern mit ihm reden. Ein einziger Punkt, merkte den, nicht nur über Jesus reden, sondern mit dir. Stell dir Folgendes heute Morgen vor. Keine Sorge, du musst jetzt nicht antworten. Mach ein kurzes Interview mit euch. Keine Sorge, kein Stress. Du musst nicht antworten. 6 Fragen. Ich würde zu Dirk gehen. Dirk, erzähl mir von deinen Gesprächen aus den letzten Tagen und Wochen mit ihm, mit Jesus. Erzähl mir ein bisschen. Nee, den da. Aber zu dir komme ich jetzt. Du, zweiter Dirk. Erzähl mir doch mal, was du von ihm hören durftest und wie dich das zu Taten angespornt hat. Erzähl mir mal ein bisschen. Merkt ihr? Nee. Aber ich glaube dir. Dann würde ich weitergehen und sagen, Dieter, erzähl mir von der Klarheit in Verwirrung, die du dann von ihm bekommen hast. Wie du dadurch seinen Willen erkennen durftest und dann ausgeführt hast. Erzähl mal ein bisschen davon. Rainer, erzähl mir mal, wie er es geschafft hat, dich zu trösten und dir neuen Mut zu geben. Wie hat er das geschafft? Erzähl mir mal davon. Und obwohl sich bei dir äußerlich gar nichts geändert hat, du bist immer noch krank, hast immer noch keinen Job, aber wie hat das geschafft, dich zu trösten und dir neuen Mut zu geben? Erzähl mir mal ein bisschen davon. Wer hat eine Bibel? Schlag schon mal auf. Eine Bibel brauche ich. Eine. Wer hat eine Bibel an der Hand? Lukas. Kannst du schon mal aufschlagen? Lukas 8, Vers 15. Lukas 8, Vers 15. Lukas 8, Vers 15. Und dann würde ich zu Wasiljew gehen und sagen, erzähl mir mal, lieber Bruder, erzähl mir doch bitte, wie du seine Worte, die Worte von Jesus als seine Worte wirklich glaubst. Und dann lest doch mal ganz kurz Lukas Kapitel 8, Vers 15. Danke.
Dass in der guten Erde aber sind diese, welche in einem redlichen und guten Herzen das Wort, nachdem sie es gehört haben, bewahren und Frucht bringt mit Ausharren.
Dankeschön. Und erzähl mir mal von diesen Früchten, die durch sein Wort kamen. Wie hat er es geschafft, wieder mal bei dir Früchte hervorzubringen? Und zum Abschluss würde ich noch eine Frage stellen, an Marion zum Beispiel. Erzähl mir doch bitte von deinen Gebeten, deinen Gesprächen aus den letzten Tagen und Wochen, die von ihm erhört wurden und die dich jubeln ließen, weil sie wurden erhört. Und du hast nicht nur gejubelt, du hast vielleicht sogar geweint vor Freude, weil die Hilfe war offensichtlich von ihm. Und du denkst so, er hat's wieder mal für mich geschafft. Und du bist gerührt und denkst dir, welche Treue ist das? Gut, dass ich dich habe. Seht ihr, das kommt davon, wenn man nicht über ihn redet, sondern mit ihm. Das kommt davon. Das entsteht. Und übrigens, erzähl mir nicht, was du von Jesus weißt. Aber erzähl mir das, was du gerade mir erzählt hättest. Aber trotzdem eine Frage. Hast du so etwas zu erzählen? Nicht über Jesus reden. Mit ihm. Es gibt da einen besonderen Ort und den stelle ich euch vor. Matthäus Kapitel 6. Matthäus Kapitel 6, Vers 5. Behalt aber schon mal im Sinn, das ist nicht nur ein physischer Ort, obwohl ich öfter das als physischen Ort beschreibe, aber behalt schon mal im Kopf. Matthäus Kapitel 6, Vers 5 bis 6. Fünf können wir weglassen, verkürzen wir schon mal auf 6, Vers 6. Wenn du aber betest, wenn du betest, so geh in dein Kämmerlein und schließ die Tür zu und bete zu deinem Vater, der im Verborgenen ist, und dein Vater, der in das Verborgene sieht, der wird dir's vergelten. In diesem Kämmerchen, nochmal, sie ist nicht nur als ein physischen Ort. Aber erzähl mir doch bitte jetzt nicht, dass du dieses Kämmerchen nicht jeden Tag aufsuchst. Und ja, dass du für diesen Ort auch eine feste Zeit eingeplant hast. Nicht nur spontan und zwischendurch und flüchtig, nichts da. Auch eine feste Zeit, wo du mit ihm redest. Sonst kein Wunder, wenn du nichts oder kaum etwas zu erzählen hast, was mit dir und Jesus alles so passiert. Schon allein das Wort verborgen. Du, was kommt für ein Bild? Denk mal kurz mit, du im Verborgenen, du mit ihm. Was? Wie siehst du dich da mit ihm? Wo siehst du dich? Im Verborgenen. Und er guckt, er ist mit dabei, aber du im Verborgenen, er, du, ihr beide. Und was für ein Bild kommt dir da in den Kopf? Und er sieht dich, er vergilt es dir. Allein schon dieses Wort drückt etwas aus. Von dort entsteht es wirklich. Eine Beziehung. Dort wird wirklich miteinander geredet. Dort kommt wirklich eine Standhaftigkeit, eine Echtheit. Wenn du diesem Ort einen Namen geben müsstest, dein Ort, sei es, dass es wirklich auch dein Zimmer ist, wo du morgens alleine bist mit ihm. Oder tagsüber kurz alleine bist mit ihm zwischendurch. Überleg mal einen Namen für dich, wo du sagst, für mich ist das der Ort der oder des, der Ort. Viel inspirierende Sachen gibt es nicht mehr als dort, wirklich dort zu sein, in diesem Verborgenen und er mit dir. Viel inspirierende Sachen findest du nicht als das. Aber nochmals, es ist nicht nur dein Zimmer für die stille Zeit. Es ist auch das zwischendurch, wo du sagst, und jetzt geht's ins Verborgene. Zu, weg, ich. Und du alleine. Und jetzt nochmal zu einer Zeit, die du fest reservierst für ihn. Tust du das? Den ganzen Tag durch den Tag rennen und da gibt es keinen Zeitslot für deinen Herrn. Wo du weißt, aber da geschieht's wirklich. Da sitze ich in dieser, ich setze nochmal in Anführungszeichen, diese Kammer. Da sitze ich. Und die Tür ist zu. Gibt es das in deinem Tag, um sicher zu gehen, da findet jetzt das statt, was ich brauche. Und ich rede hier nicht irgendwie über Jesus, sondern ich rede jetzt wirklich mit ihm im Verborgenen und Gott vergelt's, steht danach. Und wie viel Zeit nimmst du dir eigentlich? Ganz ernst. Lass uns mal ganz kurz über Zeit sprechen. Wirklich, wie viel Zeit gönnst du dir mit deinem Herrn? Mal richtig reserviert als Termin. Ob jung oder alt, wie viel Zeit ist das? Komm, lass uns nicht von 2 Minütchen sprechen und dann geht's schon wieder weiter. Ist doch. Was ist das? Ich weiß es nicht. Finde selber Worte. Wer bezeichnet sich hier als, ganz ehrlich, als jung? Heb mal kurz die Hand. Jung. Erster Timotheus Kapitel 4, Vers 12, brauchst nicht aufschlagen. 1. Timotheus 4, Vers 12 steht: Seid den Gläubigen ein Vorbild im Wort, im Wandel, in der Liebe, im Glauben, in der Reinheit. Sei du mal ein Vorbild. Wisst ihr, das beschreibt jemand, das kommt nicht daraus, dass diejenigen über Jesus reden, sondern das kommt daraus, dass sie mit ihm sprechen. Dadurch werden sie Vorbild im Wort, im Wandel, in der Keuschheit, in der Liebe. Die sind im Gespräch mit ihm. Also, mein Punkt ist nicht über Jesus reden, sondern mit ihm. Hast du heute schon mit ihm gesprochen? Denk ja nicht, dass das der Ersatz ist für dein Gespräch mit Jesus. Auf keinen Fall. Das wäre nur ein kläglicher Ersatz. Daraus kommt keine standhafte persönliche Beziehung. Die kommt zwischen dir und Jesus in der Kammer zustande. Und wisst ihr was? Das Herrliche ist, die dort sind an diesem Ort, die kennt er. Da würde er sagen, dich kenne ich. Wir sind doch zusammen täglich. Ich kenne dich, wir sprechen doch ständig. Ja, da würde er sagen, dich kenne ich. Und jetzt zeige ich euch ein paar, die ihr nicht kennt. Matthäus Kapitel 7. Vers 21. Es werden nicht alle, die zu mir sagen, Herr, Herr, in das Himmelreich kommen, sondern die den Willen tun meines Vaters im Himmel. Es werden viele zu mir sagen an jedem Tage, Herr, Herr, haben wir nicht in deinem Namen geweissagt? Haben wir nicht in deinem Namen böse Geister ausgetrieben? Haben wir nicht in deinem Namen viele Wunder getan? Haben wir nicht, haben wir nicht, haben wir nicht? Haben wir nicht stundenlang über dich geredet? Dann werde ich ihn bekennen, ich habe euch noch nie gekannt. Weicht von mir, Übeltäter. Ihr wart nie wirklich da an diesem Ort. Ich kenne euch nicht. Ich weiß doch, mit wem ich zusammen bin im Verborgenen. Aber mit dir? Dich kenne ich wirklich nicht. Ja, du hast in meinem Namen über mich geredet, aber du warst nie da. Heute schon wieder nicht. Was willst du denn? Geh, du Übeltäter. Jesus und die, die dachten, er kennt sie. Sie waren wirklich nie in Anführungszeichen vor Ort. Und wenn, dann flüchtig. So wie ich als Vater ab und zu da zu Hause, aber doch nicht da. Irgendwo schon nicht da. Irgendwie anwesend, aber nicht da. Liebe Geschwister und liebe Gäste, wo bist du die letzten Tage und Wochen wirklich gewesen? Wo hältst du dich wirklich auf? Kennt er dich? Die Antwort gibt es nur in der Kammer, beim Zusammentreffen mit ihm. Und wisst ihr, das ist ein riesiges Bedürfnis für mich. Manchmal weiß ich nicht, wo stehe ich? Bin ich jetzt hier damit gemeint? Bin ich's, der hier im Namen Jesus redet und am Ende kommt er und sagt, Oliver, ich kenne dich nicht. Dann lese ich so einen Psalm wie 139, erforsche mich, schau nach mir, guck, dass ich auf dem richtigen Wege bin und bleibe, aber bitte melde dich, aber das geschieht auch in der Kammer. Ich will das wissen, weil manchmal bin ich mir nicht sicher. Mache ich viel und werde flüchtig oder bin ich noch vor Ort verwurzelt? Lieber Gast, wenn du hier heute bist und angefangen hast, über Jesus mit jemandem zu reden, guter Anfang, aber fang an, selber jetzt mit ihm zu reden. Selber mit ihm zu sprechen. Sonst wirst du irgendwann mal durch eine Reihe von Bibelgesprächen wandern und am Ende denkst, oh ja, das ist es, und dann steigst du sogar in ein Taufbecken. Aber du warst nie wirklich im Verborgenen. Und das ist, was ich manchmal denke, warum so viele so schnell gehen. War da nicht wirklich was im Verborgenen in dieser Kammer, wo man sagt, das ist nicht austauschbar. Ich habe so eine feste Beziehung. Ich bin verewigt, verbunden, habe einen Bund. Er ist der Bräutigam, ich bin die Braut. Natürlich gehe ich nicht weg. Und ist das vielleicht der Grund, warum der eine oder andere schnell weggeht von ihm, meine ich jetzt, sich in der Welt verflüchtigt und auflöst? Viele junge Studenten sind gegangen, viele junge Leute, die sich taufen lassen hier. Ich bin seit 10 Jahren hier, sind nach 1-2 Jahren sehe ich die nicht mehr. Was geschieht hier drin? Nein, ich habe nicht gesagt, dass sie alle vom Glauben weggegangen sind. Aber was geschieht hier drin? Sind sie wirklich in dieser Kammer? Jesus sagt in Johannes 1, ich bin das Wort. Schau mal, in der Kammer, dort wo du bist, da liest du auch das Wort. Wenn er das Wort ist und du liest das Wort, dann bedeutet es, du bist auch in ihm. Dann ist es Beziehung. Dann ist es Beziehung. Und nicht nur über ihn reden, sondern mit ihm. Wisst ihr, das wäre ja so, jetzt bin ich 29 Jahre verheiratet, das wäre ja so, als ob ich nur über meine Frau reden würde mit euch allen. Die Annette, und die ist toll, und hab ich die lieb, und ist die ein Goldschatz, und hat die ein Herz, und ich rede nie mit ihr. Was wäre denn das? Das wäre doch keine Beziehung. Das hat doch nichts Festes. Ich muss doch mit ihr zuerst mal im Gespräch sein. Das geht doch allem voran, mit ihr zu sprechen. Jetzt kriege ich eine Predigt zu Hause. Ich spüre sie schon kommen. Wo warst du in den letzten Wochen, Oliver, im Gespräch mit mir? Ich sage schon mal Entschuldigung. Wir lesen die Geschichte sozusagen zu Ende in Matthäus Kapitel 7. Es geht mit Vers 24 weiter bis 29. Darum, wer diese meine Rede hört und tut sie, der gleicht einem klugen Mann, der sein Haus auf Fels baute. Als nun ein Platzregen fiel und die Wasser kamen und die Winde wehten und stieß an das Haus, fiel es doch nicht ein, denn es war auf Fels gegründet. Und wer diese meine Rede hört und tut sie nicht, der gleicht einem törichten Mann, der sein Haus auf Sand baute. Als nun ein Platzregen fiel und die Wasser kamen und die Winde wehten und stießen an das Haus, da fiel es ein und der Fall war groß. Es begab sich, als Jesus diese Rede vollendet hatte, dass sich das Volk entsetzte über seine Lehre, denn er lehrte sie mit Vollmacht und nicht wie ihre Schriftgelehrten. Wie kräftig, wie klug, wie schützend, wie vorbeugend ist das, was ihr hier sagt. Höre in deine Kammer, nimm's mit. Dann geh raus aus deiner Kammer und dann tu's. Die Kombination ist unschlagbar, unwiderstehlich, unerschütterlich. Fels ist das, sage ich euch. Da kann kommen, was will. Da kann es der Gemeinde schlecht gehen, die Predigten miserabel sein, deine Bedürfnisse nicht gestillt werden. Da kann das ganze Programm auf einmal kommen. Du sagst, hören, tun, ich stehe auf Fels. Und was ich am Anfang vergessen habe zu sagen, zu unserer Predigtreihe, und deshalb komme ich jetzt zum Schluss, dass wir Prediger aufgefordert wurden, immer eine konkrete Praxis hinterher zu schicken. Was machen wir jetzt damit? Ich habe überlegt, nimm du den Bibelvers, der auf deinem Platz ist. Das ist ein Geschenk für dich. Bitte auch die ukrainischen Geschwister, ich komme gleich dazu. Und dann nimm dieses Wort, geh damit circa eine Stunde diese Woche in deine Kammer, an den Ort des Verborgenen. Und dann überleg mal, sinne darüber nach, was hörst du da für dich? Und wozu spornt mich das an? Zwischen dir und deinem Jesus in deiner Kammer. Und stopp, das war noch nicht alles. Dann geh zu deinem Bibelkreis und teile es ihm mit in eurer Runde. Sag, das ist der Vers, den ich gezogen habe. Das höre ich daraus. Und das habe ich getan oder werde ich tun. Hören und tun. Wenn du Gast bist, nimm den Vers. Ich habe keinen vergessen heute. Wenn du Gast bist, nimm den Vers, mach dasselbe, ungefähr eine Stunde Zeit. Und dann gehst du zu dem, den du am besten kennst und sagst, das höre ich daraus und das werde ich tun. Liebe ukrainische Geschwister, ihr kriegt eine Spezialaufgabe. Lernt bitte den Vers auf Deutsch auswendig und sagt ihn auf deiner besten Freundin hier in der Gemeinde oder besten Freund. Ihr habt die schwerste Aufgabe. Zum Schluss habe ich mir selber eine Herausforderung gestellt und das ist ein Bibelvers. Ich habe mir die Aufgabe gestellt, alles in ein Bibelvers zu packen, was ich jetzt gesagt habe. Schau mal kurz. Zwei Schwämme. Einer furztrocken. Siehst du aber nicht. Der andere vollgesogen durch den Aufenthalt in seiner Kammer. Das ist es, liebe Geschwister. Und das ist der Vers dazu. Apostelgeschichte 17. Und damit beende ich die Predigt. Vers 27. Und ich benutze bewusst die Luther-Übersetzung, weil mir das irgendwie gefällt. Hier steht, sie sollen Gott suchen, ob sie ihn wohl fühlen und finden können. Und für wahr, er ist nicht ferne von einem jeden unter uns. Denn in ihm leben, weben und sind wir vollgesogen von Jesus durch die Zeit in deiner Kammer. Amen.